Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sports Heroes, Helden des Sports im Gespräch. Meinungen, Anekdoten, packende Geschichten. Auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Geschichte des Sports auf meinsportradio.de. Wir verbringen heute eine Stunde mit einer der größten Leichtathletinnen, die es überhaupt in der Geschichte von Deutschland, von der DDR natürlich auch gegeben hat, mit Heike Drechsler, doppelte Olympiasiegerin. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns ist. Hallo, Frau Drechsler.
Hallo.
Frau Drechsler, die erste Frage, die ich Ihnen auf jeden Fall stellen möchte, Sie sind zweimal Olympiasiegerin geworden im Abstand von 8 Jahren, was mich wirklich extrem fasziniert daran, wie konnten Sie es schaffen, Ihre sportliche Leistung über so einen langen Zeitraum, Sie sind ja auch in den 80ern schon Weltmeisterin geworden und so weiter, wie haben Sie das geschafft, Ihre sportliche Leistung über diesen langen Zeitraum so an der Weltspitze zu halten?
Ja, ich denke, in erster Linie ist es natürlich erstmal Leidenschaft an dem Sport. Und ich hatte sicherlich auch gute körperliche Voraussetzungen für meine Sportart. Ich hatte wenig Verletzungen und so konnte ich natürlich auch für mich selber immer natürlich auch Erfolge erzielen. Ich glaube, die Erfolge sind natürlich super für die Motivation. Und ich glaube, wenn man so den ersten Erfolg hatte dann entfacht sich dann auch so eine Leidenschaft und ich habe sehr gerne Wettkämpfe gemacht, so dass ich das natürlich über die Jahre auch hingezogen hat. Also für mich war das halt auch ein Stück, wie soll man sagen, Herausforderung. Also die Herausforderung, jetzt in den Wettkampf zu gehen, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und es ist eigentlich auch bis heute, also auch wenn ich jetzt 2004 die Karriere beendet habe, suche ich immer noch neue Herausforderungen.
Ja, wir wollen das später auch noch ein bisschen mit Ihnen besprechen, was Sie so im aktuellen Leben machen. Ich möchte aber vor allen Dingen mal darauf hinaus, wie Sie überhaupt zum Weitsprung oder zur Leichtathletik an sich gekommen sind. Sie sind ja in Helsinki damals 1983 das erste Mal Weitsprung-Weltmeisterin geworden und das im zarten Alter von, 19 Jahren. Und da muss ich jetzt trotzdem mal fragen, wie ist das damals überhaupt gekommen? Wie sind Sie zum Weitsprung zur Leichtathletik an sich gekommen?
Jetzt muss ich da ziemlich weit weg, jetzt muss ich Sie auch korrigieren, weil 81 war ich 16 und da war ich Junioren-Europameisterin.
Stimmt,
ja, das war das erste große Erfolg. 83 war dann der erste große Meistertitel. Also ich bin überhaupt erstmal zum Sport gekommen über die Schule und wir hatten halt wirklich eine super engagierte Sportlehrerin und die war natürlich in der Leichtathletik schon involviert als Trainerin. Und sie suchte natürlich immer nach Talenten. Und dann hat sie mich mit 10 Jahren, hat sie mich angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, doch in die Leichtathletik zu kommen. Und in der Schule gab es aber schon sehr viele Arbeitsgemeinschaften, hieß das bei uns. Also Volleyball, Schwimmen. Und ich war da im Schwimmen auch schon ein bisschen mit dabei, aber das war eher so zum Schwimmen erlernen und Volleyball habe ich noch gespielt, das war richtig toll und dann musste ich mir entscheiden und der Auslöser war eigentlich meine Freundin, die schon in der Leichtathletik war und hat halt bei dieser Sportlehrerin auch schon trainiert und ja, und dann bin ich dann halt in die Leichtathletik gekommen, das war 1900, da war ich 10 Jahre alt, das weiß ich jetzt nicht, den Jahrgang, muss ich jetzt überlegen, schon lange zurück.
Wie muss man sich das denn vorstellen? Sind Sie damals gleich spezialisierte Weitspringerin und Sprinterin gewesen oder wurde zu diesen Zeiten tatsächlich dann alles trainiert, was irgendwie mit Leichtathletik was zu tun hat?
Ja, also ich glaube, wenn es jetzt zu speziell geworden wäre, dass ich mich gerade in diesen Anfangsjahren, in den frühen Jahren, ich glaube, ich wäre nicht 27 Jahre im Leistungssport geblieben. Also wir haben wirklich sehr vielseitig trainiert, wir haben alles erstmal natürlich am Anfang gelernt. Es war ja erstmal ein kleiner Verein und da ging es halt erstmal darum, erstmal zu gucken, was ist Weitsprung, was ist Ballwerfen, was ist Rennen überhaupt. Und wir haben halt natürlich in unserer Trainingsgruppe haben wir auch alles ganz spielerisch gemacht. Also wir wollten natürlich auch immer spielen, wir haben Fußball gespielt, wir haben Handball gespielt, wir haben eigentlich alles gemacht so im Training. So, es war halt sehr vielseitig. Und ich glaube, den Trainern ist schon aufgefallen, dass ich halt immer schon sehr schnell war Und ja, und das, glaube ich, war da so ein bisschen meine Stärke. Und die Technik, die habe ich natürlich dann in der Anfangszeit gerade so entwickelt. Und es ging dann halt so los, dass halt auch die großen Clubtrainer dann in die kleinen Vereine kamen. Und die haben natürlich auch geguckt nach Talenten. Und dann wurden wir direkt, auch meine Freundin war dabei, direkt angesprochen, wenn ich Lust hätten, so für eine Überprüfung auf eine Sportschule. Ja, und dann ging das im Prinzip alles los. Dann waren wir auf so einer Überprüfung an so einem Wochenende. Da haben wir so einen, wie so einen kleinen Mehrkampf gemacht. Und so alles, was so mit Laufen und Springen zu tun hatte, das habe ich sehr gerne gemacht. Und da habe ich schon gemerkt, ja, aufgrund der Schnelligkeit, ja, dass ich mich da auch wirklich in den Jahren dann auch entwickelt habe. Also die ersten Jahre waren eigentlich so, wie soll man das ausdrücken, jetzt Grundlagentraining, Basistraining.
Ja.
Und wo ich natürlich über Jahre danach auch noch sehr stark profitieren konnte.
Ja, wir kommen nachher auch noch ein bisschen zu Ihrer Vielseitigkeit, die Sie ja in Ihrer ganzen sportlichen Karriere irgendwo ausgezeichnet hat. Aber in dem Schritt dann, als Sie dann Juniorin geworden sind und in den Erwachsenenbereich übergewechselt sind, gab es da irgend so einen bestimmten Knackpunkt, an dem Sie gemerkt haben, okay, das, was ich mache, ist nicht nur gut, sondern ich gehöre tatsächlich zur absoluten Elite, zur absoluten Weltspitze. Gab es da so einen bestimmten Moment, in dem Sie gemerkt haben, jetzt geht's los?
Ja, das war natürlich in der DDR mal schwierig. Ich bin ja ziemlich jung in die Nationalmannschaft und durfte natürlich dann auch schon als Ersatzfrau mit 16 Jahren beim Weltcup damals nach Rom mitfahren. Das war 1981, da war ich halt bloß noch nicht am Start. Da war ich so Ersatzfrau für alles und konnte da schon mal reinschnuppern in die große Mannschaft. Aber es war mir fast ein bisschen unheimlich am Anfang, ne? Ich habe mich eigentlich wohler immer gefühlt in meiner Altersgruppe, so unter meinesgleichen jetzt von dem Jahrgang her, weil alles halt ein bisschen locker war. Die Junioren-Europameisterschaften und so, da habe ich natürlich schon für mich gemerkt, da bin ich zum ersten Mal Junioren-Europameisterin geworden. Das war ein richtiges, tolles Gefühl. Aber wir hatten viele gute Leute in unserem Team, sodass man jetzt nicht da irgendwie hervorglänzte oder so. Man war halt einer von vielen. Und so war das natürlich dann auch, als ich in der Nationalmannschaft dann richtig drin war mit 82. Da hatte ich unwahrscheinlich Respekt vor, weil da halt Olympiasieger drin waren. Das war die große Nationalmannschaft der DDR. Und da kommt die kleine Heike und da hatte ich schon auch ziemlichen Druck gespürt. Also ich habe dann einfach gemerkt, oh Gott, hier musst du richtig gut sein und hatte natürlich dann auch ein bisschen Angst zu versagen, was natürlich auch am Anfang der Fall gewesen ist, weil der erste nationale oder internationale große Hallenwettkampf, den ich mit der Mannschaft gemacht habe, das war in Mailand mal eine Hallen-Europameisterschaft. Bin ich Letzte geworden in meiner Disziplin und gab es natürlich auch Tränen und da habe ich mich ziemlich schlecht gefühlt. Und aber ich für das Alter war das natürlich auch, ich bin gut, trotzdem gut gesprungen. Für meinen Altersbereich war das okay, aber ich hatte das Gefühl gehabt, in dieser großen Mannschaft irgendwo versagt zu haben am Anfang. Aber das sollte sich ja dann ändern. Also ich wuchs natürlich auch mit den Aufgaben und mit den Trainingsjahren und ich war dann natürlich sehr stolz, als dann 83 so der richtige Durchbruch kam.
Ja, Sie sind 83 dann Weltmeisterin im Weitsprung geworden. Es hat dann noch 5 Jahre gedauert bis zu den Olympischen Spielen in Seoul, wo Sie dann das erste Mal da auch in den Ergebnislisten ganz oben aufgetaucht sind. Das hatte vor allen Dingen was damit zu tun, dass ja die DDR 84 boykottiert hat. Hegen Sie heutzutage noch Gram über diese Entscheidung und wie haben Sie das als Athletin damals überhaupt wahrnehmen können?
Ja, ich meine, 84 war sowieso für mich auch ein ziemlich spektakuläres Jahr, weil ich da mit 19 Jahren geheiratet hatte, den neuen Rekord gesprungen und ja, und die Nachricht natürlich dann nicht an den Olympischen Spielen zu starten, war schon bitter. Und das hat man ja das ganze Leben lang. Ne? Wenn man sieht, die Konkurrenz, die da gewonnen hat, das war die Rumänin, die ich 83 geschlagen hatte. Ja. Und das war natürlich besonders ärgerlich. Und es ist bis heute ärgerlich, dass wir da nicht hingefahren sind. Also diese politischen Entscheidungen dann nicht daran teilzunehmen. Man trainiert ja dann darauf hin, das wären meine ersten Olympischen Spiele gewesen. Man ärgert sich immer noch darüber.
Ja, Sie haben sich dann aber dafür in Seoul 1988 eindrucksvoll zurückgemeldet, was vielleicht viele gar nicht wissen. Sie haben damals nicht nur Silber im Weitsprung geholt, Sie haben auch noch zweimal Bronze geholt, und zwar über 100 Meter und 200 Meter im Sprint. Ich wusste das persönlich überhaupt gar nicht. Ist Ihnen das eigentlich auch so ein bisschen Dorn im Auge, dass Sie immer nur als Heike Drechsler die Weitspringerin wahrgenommen werden? Denn das ist ja wirklich eine fantastische Leistung, in diesen Bereichen überall dann so eine Weltklasseleistung bringen zu können.
Sagen wir mal so, ich fühle mich eher als Weitspringerin, nicht unbedingt als Sprinter. Natürlich war ich eher schnell, und das lag vielleicht auch daran, dass ich mich selber auch so ein bisschen zurückgenommen habe, weil wir sehr gute Sprinter jetzt auch im eigenen Stall hatten. Also wenn ich an Marlies Göhr erinnere, wir hatten eine Ingrid Auerswald, also viele, viele gute Sprinterinnen auch bei uns. Und die hatten natürlich immer das Problem, weil ich hatte dann halt 86 dann mal gefragt, ob ich nicht mal in der Staffel mitlaufen kann. Und da gab es halt immer ein bisschen Probleme und Spannungsfelder. Und in 88 war das natürlich dann ganz besonders. Also 87 bin ich noch in der Staffel mitgelaufen, und der Ärger, den wollte ich einfach auch nicht mehr haben, auch mit diesen Wechseln. Hat angeblich immer unser Wechsel nicht geklappt und ich wäre immer dran schuld gewesen. Da habe ich mich dann schon ein bisschen schlecht gefühlt. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich laufe keine Staffel mehr, aber ich möchte wenigstens 88 meinen eigenen Startblock haben und möchte es den Sprintern auch so ein bisschen zeigen. Und das ist mir dann auch gelungen, glaube ich, ganz gut. Aber ich sehe mich trotzdem eher als Weitspringerin. Und obwohl ich jetzt 86 auch den Weltrekord hatte über 200 Meter mit der Marita Koch zusammen. Und aber ich wusste natürlich auch, Schnelligkeit braucht man auch für den Weitsprung. Und es war für mich war es eine Abwechslung, auch in einem Sprint zu starten. Nicht unbedingt die 100 Meter, das war jetzt nicht so mein Ding, die 100 Meter unbedingt, aber die 200, weil das doch dem Laufschritt des Weitsprungs halt am ähnlichsten war.
Allerdings haben Sie ja dann nicht nur im Weitsprung als Sprinterin überzeugen können, Sie haben auch eine Bestmarke im Siebenkampf mit über 6.700 Punkten. Mal zum Vergleich, das hätte in London jetzt 2012 mal ganz entspannt für eine Silbermedaille gereicht. Das heißt, Sie haben dann also auch die Wurfdisziplin wenigstens dann so weit drauf gehabt, dann auch im Siebenkampf damals eine Weltjahresbestleistung aufgestellt zu haben, also auch da zu den Besten zu zählen.
Ja, also das ist auch meine Vielseitigkeit immer gewesen. Wir haben ja immer im Training sehr vielseitig trainiert. Wir haben Hochsprung gemacht, wir haben Kugelstoßen. Also ich war da immer mit Leidenschaft auch dabei. Also mit den Beinen ging es ganz gut, aber mit den Armen, jetzt mit der Technik, so hatte ich dann halt schon ein bisschen Probleme. Viele haben immer gesagt, Mensch, die harte Konkurrenz mit Jackie Joyner, das wäre das Duell überhaupt geworden, nicht nur im Weitsprung, im Siebenkampf mit der Sabine Braun noch zusammen jetzt mal richtig in einem internationalen Wettkampf zu starten. Aber ich muss sagen, der Weitsprung war mir da wieder mehr Erfolgschancen sicher war. Und meine Trainer waren ja vielleicht nicht ganz so sicher, mich zu überzeugen, vielleicht, dass wir dann vielleicht auch mal in den Siebenkampf schon früher reingehen.
Ihre beiden Goldmedaillen im Weitsprung werden gleich unser Thema sein auf meinsportradio.de mit der Geschichte von Heike Drechsler. Eine Stunde ist sie bei uns. Gleich geht's weiter, versprochen.
Ja, hi, hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister im Säbelfechten, und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken, auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Eine Stunde mit Heike Drechsler, Doppel-Olympiasiegerin im Weitsprung und, wie wir gerade gehört haben, eine vierseitige Leichtathletin, wie man sie heute wahrscheinlich gar nicht mehr finden kann. Frau Drechsler, 1992 haben Sie dann Ihren großen, überragenden Erfolg feiern können, die erste olympische Goldmedaille in Barcelona. Wie fühlt man sich dann so als frischgebackene Olympiasiegerin, wenn es dann endlich geklappt hat?
Ich muss mal sagen, 1992 hatte ich ja selber wahnsinnigen Druck gehabt. Und das war wirklich der schlechteste Wettkampf. Die Olympischen Spiele, da war ich irgendwie so ein Nervenbündel. Der Wettkampf, der lief nicht so, wie ich gedacht hatte. Die Wettkämpfe davor, die waren alle so souverän. Und in einem Leistungsbereich, ich hatte, glaube ich, über 20 Wettkämpfe in dem Jahr, die über 10, 27 waren. Und dann halt mit einer 7,14, mit 2 Zentimetern nur zu gewinnen. Und vor allen Dingen so knapp. Es ging los halt mit ungültigen Sprüngen, vorm Brett abgesprungen. Und der dritte Versuch, der war auch wieder der Sprung, wo ich dann halt rausreißen musste und dann noch warten bis zum Schluss. da hatte ich mich wahrscheinlich zu viel unter Druck gesetzt. Ne? Aber das war natürlich auch eine Erlösung. Es war einfach ein Ankommen, glaube ich, auch so nach der Wende. Die Leute haben einen gefeiert und man war endlich deutsch, sage ich mal. Nicht nur ostdeutsch, sondern man war deutsch, gesamtdeutsch.
Ja, es hat natürlich sehr gut gepasst. Das waren ja die ersten Olympischen Spiele dann damals nach der Einheit. Und Sie sind dann auch das erste Mal bei Olympia für Deutschland gestartet. Sie hatten gerade schon gesagt, Sie haben in dem Jahr 20 Wettkämpfe gemacht, wo es weit über 7:10, 7:20 ging. Das heißt, man kann auch davon ausgehen, dass Sie damals auch als Favoritin ins Rennen gegangen sind, für sich selbst auch, oder?
Ja, ich war volle Favoritin, weil ich bin auch den Rekord habe ich ja da 92 auch nochmal eingestellt. Ich bin ja 88 die 7,48 Meter gesprungen und 1992 bin ich auf einen Zentimeter genau nochmal eine 7,48 gesprungen und ich war in der Form meines Lebens, glaube ich. Und der weiteste Sprung, den hatte ich 1992 auch noch in Bestria mit 7,63 Meter. Ich hatte halt ein bisschen zu viel Wind, wo man da noch nicht mal eine Kerze mit ausblasen kann. Und der war halt dann nur nicht als Rekord angezählt. Und so habe ich mich natürlich selber auch ein bisschen unter Druck gesetzt. Ich wollte es unbedingt, weil klar, die olympische Goldmedaille hatte ich da noch nicht. Und es war ja auch eine harte Konkurrenz im Wettkampf. Es war mit Fiona May, mit Jackie Joyner und natürlich viele russische Springerinnen, war das ja nicht so ganz klar, ob ich das dann auch so schaffe.
Wer waren denn damals Ihre härtesten Konkurrentinnen so über das ganze Jahr verteilt? Ich meine, jetzt ist am Ende Inessa Kravets aus Russland, die ist Zweite geworden, Jackie Joyner aus den USA Dritte. Waren das auch diejenigen, die quasi über die gesamte Zeit immer sich mit Ihnen gemessen haben, wenn es um die Turniersiege ging?
Also Kravets war natürlich eine hervorragende Weitspringerin, genauso wie Dreisprung. Es kommt aber noch eine dazu, dass die Galina Czistakova in den 80er Jahren war das immer meine Hauptkonkurrenz. Ist eine relativ kleine Springerin, aber die war unberechenbar und natürlich die Hauptkonkurrenz war für mich immer die Jackie Joyner auch, weil wenn die Jackie in dem Wettkampf war, war ich irgendwie unter einer ganz anderen Spannung so motiviert. Meist waren das auch schon richtige Duelle. Ich weiß, 91 die Weltmeisterschaft. Sie gewann dann mit 3 Zentimetern. Ja. Und wenn Jackie da war, war ich 110% reich im Wettkampf. Und das waren meist gute Wettkämpfe.
Sie haben gerade gesagt, Jackie Joyner immer auch abseits des Stadions sehr fair und sehr freundschaftlich. Haben Sie denn vielleicht sogar schon so eine Art, ich will jetzt nicht sagen Hassliebe, aber auf jeden Fall eine etwas tiefere persönliche Beziehung mit ihr aufbauen können? Oder ist das dann wirklich nur als Sportler, man trifft sich bei den Wettkämpfen, ist dann natürlich, wie Sie gerade gesagt haben, unter körperlicher Hochspannung und sonst hat man privat gar nichts miteinander zu tun?
Ja, man hat sehr hohen Respekt gegenseitig, ne? Und ich meine, wir haben uns schon, also wir waren jetzt nicht befreundet in dem Sinne, ne? Aber das, wenn wir uns gesehen haben, haben wir uns auch trotzdem gedrückt und sie war immer sehr, sehr nett. Wir waren immer auch mit der Presse zusammen, waren wir schon auch in Pressekonferenzen, sehr nette Gespräche und ich sehe ja ab und zu auch mal heute noch, jetzt wenn wir halt eine Gala haben, jetzt eine internationale Gala, wo sie da ist, ne, da freuen wir uns natürlich wahnsinnig, wenn wir uns sehen, weil wir natürlich diese gemeinsame Zeit auch im Wettkampf hatten.
Jackie Joyner ist dann in Atlanta auch nochmal an den Start gegangen, da ist sie Dritter geworden. Im Ergebnistableau fehlt aber ein Name und das ist ihrer. Was ist 1996 bei den Olympischen Spielen in Atlanta denn passiert, dass sie da gar nicht mehr aufgetaucht sind?
Ja, das Problem war natürlich die erste Verletzung überhaupt in meiner Karriere und die war jetzt nicht so fatal, die Verletzung. Ich hatte halt einen Sehnenriss in der Kniekehle und das war halt dann genau in dieser Zeit davor passiert. Also im Prinzip hätte ich noch 6 Wochen gehabt für die olympische Vorbereitung, hätte es vielleicht noch funktioniert, da ich halt nach den Olympischen Spielen auch noch wieder ins Wettkampfgeschehen eingreifen konnte. Also bei Grand Prix-Wettkämpfen nach den Olympischen Spielen war ich wieder mit dabei. Aber so konnte ich natürlich leider nur am Fernsehen dann verfolgen. Und das war dann schon ein bisschen ärgerlich. Aber das Einzige, was getröstet hat, dass ich wenigstens, sagen wir mal, das Andenken hatte, die olympische Kleidung zu bekommen. Und ja, dann habe ich mich mit der Trainingsjacke, habe ich mich dann aufs Sofa bei mir zu Hause gesetzt und habe dann die Olympischen Spiele geguckt und war schon ein bisschen traurig.
Wenn Sie jetzt Ihre gesamte Karriere mal Revue passieren lassen, würden Sie sagen, das war so der Rückschlag, der Sie am meisten getroffen hat als Sportlerin?
Ja, aber Rückschläge waren für mich auch neue Erfahrungen. Ich hatte ja bis vor den Olympischen Spielen in Atlanta eigentlich eher, also gar keine Verletzung groß, die jetzt so schwerwiegend oder zumindest, dass ich halt die Saison abgebrochen hätte. Und von daher war es ein komisches Gefühl. Ich kann nicht sagen, dass ich enttäuscht, nicht in dem Moment jetzt nicht dort sein zu können, aber diese neue Erfahrung, auch mal über sich selber nachzudenken und vielleicht auch neue Wege zu gehen, jetzt, dass man vielleicht auch ja auf deinen Körper ein bisschen hören sollte. Also diese Erfahrung möchte ich in dem Moment auch nicht gemisst haben, weil ich finde, ich habe sehr viel gelernt auch in dem Jahr, mit meinem Körper dann anders umzugehen und dann natürlich auch recherchiert, warum es ist passiert und hatte natürlich auch sehr viel Zeit, dann andere Dinge in der Zeit auch zu machen. Ich war halt jahrelang immer in so einer Mühle, will ich mal sagen, ja, und die Erwartung war natürlich immer da, auch die Heike Trickster, wenn die am Start geht, die schafft das schon. Und so habe ich natürlich selber auch gedacht, immer einen sehr hohen Anspruch gehabt und wenn ich in die Wettkämpfe gegangen bin, wollte ich natürlich immer gewinnen. Und das war dann halt so, ja, die erste, kann man schon sagen, eine erste große Niederlage, weil der Körper mir gezeigt hat, dass es Grenzen gibt und dass ich kein Hypermensch bin, sondern ein ganz normaler Mensch.
Ja, Sie haben ja auch dann quasi im Körper dann die harte Kante gezeigt und sind sofort zurückgekommen und haben tatsächlich dann sozusagen die Krönung Ihrer Karriere dann nochmal erreicht mit dem zweiten olympischen Titel 2000 in Sydney. Wenn man das jetzt mal mit dem ersten Sieg vergleicht, gibt es da vielleicht sogar dann nochmal eine größere Genugtuung für Sie oder sagen Sie, ein Olympiasieg ist ein Olympiasieg und sowieso einzigartig?
Ja, also alle, denke ich mal, auch die 88, jede Olympische Spiele waren irgendwie unter einem ganz besonderen Stern. 88 war es halt knallhart, weil ich ja wirklich Themen am Start war und in diesem großen DDR-Mannschaft und der Leistungsdruck war anders und ich konnte es gar nicht so genießen, also dort zu sein. Es war ja nur auf dem Sportplatz und diese Atmosphäre selber von Olympischen Spielen habe ich gar nicht so gefasst. 92 natürlich als Favoritin rein. Jeder hat es erwartet. Klar muss die Olympiasiegerin sein. Da war der Druck natürlich auch wieder da und es war toll, aber auch in dem Stadion zu feiern und aber irgendwie war ich so unter Druck, dass ich gar nicht mehr noch nicht die Lockerheit so hatte. Und dann 2000 in Sydney, das Unerwartete. Also das war ein Auf und Ab. Ich habe noch keinen Kopf gemacht. Ich habe gesagt, okay, wenn es was wird, dann wird's was und wenn nicht, dann ist es halt nicht, ne? Und auf einmal ist man qualifiziert für die Olympischen Spiele und dann lief alles so klasse. Und ich war dann von mir selber so positiv überrascht, ja, dass das alles so geklappt hat und dass ich dann halt mit 699 dann noch Olympiasiegerin wurde mit 35 Jahren und ich konnte es nicht fassen und das glaube ich, das ist so dieser letzte Moment eigentlich, wo man weiß, die Karriere ist fast zu Ende. Und man weiß, ich wusste das in dem Moment auch, dass es sehr schwer sein würde, sowas überhaupt nochmal erleben in der Form.
Genau, dieses Karriereende, das wird gleich noch unser Thema sein. Die letzte Frage, die ich aber zu Sydney noch stellen möchte, Sie haben damals mal wieder Fiona May besiegen können, auch Marion Jones, die ist damals Drittplatzierte geworden. Gerade Fiona May war ja dann so ihre zweite große Konkurrentin, kann man das so sagen?
Das kann man sagen. Also sie hat des Öfteren mir schon das Leben schwer gemacht. 95 zum Beispiel ist sie ja dann Weltmeisterin geworden und da vergesse ich halt auch nicht den Spruch, den sie dann gelassen hat, so nach dem Motto ihr Alten. Also hat sie auch in Richtung Jackie Joyner geguckt. Jetzt sind mal die Jungen dran. Ne? Also den Verspruch habe ich natürlich nicht vergessen. Ne? Und sie will ja bei der WM dann 97, glaube ich, ist sie dann Zweite geworden. Da war sie so ärgerlich und wie gesagt, nach jetzt in ganz vielen Jahren, 2000, sie hat ja auch schon viele, viele Wettkampfjahre hinter sich dann auch, dass es dann auch nochmal so klappt mit einer Medaille. Ich war in dem Moment richtig froh mit der Fiona May zusammen und dass wir als Techniker, also in der Disziplin, gewonnen haben. Also, dass wir die Marion Jones geschlagen haben, weil sie hatte überhaupt keine Technik, sie hatte Kraft, Schnelligkeit, ja. Und es hätte uns wahnsinnig geärgert, wenn sie jetzt da noch in dem Weitsprung jetzt Olympiasiegerin geworden wäre. Deswegen haben wir uns besonders gefreut. Ja klar, ich noch mehr wahrscheinlich durch diesen olympischen Erfolg und sie hätte wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass sie dann noch Zweite wird und Marion Jones halt sich den dritten Platz begnügen musste.
2000 in Sydney war ihre letzte Station bei Olympischen Spielen. Sie haben danach noch ein bisschen weitergemacht. Was passiert, wenn man eigentlich als eine der weltbesten Weitspringerinnen aller Zeiten dann irgendwann mal die Sportschuhe an den Nagel hängt und sagt, okay, jetzt widme ich mich mal dem restlichen Leben. All das gibt's gleich in der Stunde mit Heike Drechsler, die Geschichten des Sports auf meinsportradio.de.
meinsportradio.de goes Snooker mit Andreas und Sven.
Übrigens kannst du jetzt alle Sendungen auch einzeln abonnieren. Auf iTunes oder auf meinsportradio.de.
Ihr hört meinsportradio.de mit Geschichten des Sports. Eine Stunde mit Heike Drechsler, heute Doppel-Olympiasiegerin und vielseitig ohne Ende. Siebenkämpferin, sehr erfolgreich gewesen, im Sprint sehr erfolgreich. Aber natürlich kennen wir sie als die Königin der Weitspringerin in Deutschland. Frau Drechsler, wir haben gerade schon über ihre Goldmedaille in Sydney gesprochen. Das war Nummer 2. Sie waren dann, wenn man das so mit aller Höflichkeit sagen darf, schon im etwas höheren Weitsprungalter. Sie haben trotzdem noch versucht, an Athen 2004 teilzunehmen. Wie waren denn die Begleitumstände nach Sydney damals? Hat da vielleicht auch der Körper dann irgendwann nicht mehr mitgemacht?
Ja, also ich glaube, man wächst auch aus so einer Karriere raus und der Körper spürt, dass er nicht mehr, sagen wir mal, die Leistung so abrufen kann. Natürlich Verletzungen schlagen einen zurück und dann muss man halt ständig wieder am Ball bleiben. Und wenn das halt sehr oft kommt, dass halt das Training unberechenbar wird, dass man startet, man fängt gut an und dann, wenn es dann um Schnelligkeit geht, um Intensitäten, dann kommt man wieder in den Verletzungsbereich und man kann das dann nicht mehr kontrollieren. Und dann merkt man eigentlich für sich, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo man halt wirklich drüber nachdenken sollte, die Karriere auch zu beenden. Also es hat bei mir halt 4 Jahre gedauert und ja, und dann bin ich da auch, glaube ich, ganz gut rausgewachsen. Und die Prioritäten jetzt auch für meine berufliche Entwicklung, die habe ich mir halt sehr zeitig gesetzt. Zu Zeiten, wo ich natürlich auch noch aktiv war, hatte ich schon immer eigentlich also jetzt schon seit 20 Jahren, aber vor 20 Jahren eine Kooperation eingegangen mit der Barmer DEK, wo ich halt auch nach meiner sportlichen Karriere eine Perspektive auch hatte. Und also das ist auch wichtig, dass man das auch gut vorbereitet, dass man nicht in ein Loch reinfällt, sondern dass man halt guckt, beruflich, ich habe ja auch meine Abschlüsse gemacht, ich habe ja während meiner sportlichen Laufbahn, also im Prinzip 89 bis 92 und vorher natürlich meine Abschlüsse alle gemacht vom Studium her, bin gelernte Erzieherin und habe auch vorher eine Lehre gehabt als Feinmechanikerin und allerdings wollte ich immer was mit Kindern und ja, und irgendwann durch einen Vereinswechsel bin ich dann halt zur Barmer GEK gekommen und wie gesagt, da fühle ich mich sehr wohl und sehr gut aufgehoben und vor allen Dingen auch, die haben mir auch den Start ermöglicht, jetzt anzufangen nach meiner sportlichen Karriere.
Der Start ins berufliche Leben sozusagen, als was können wir Sie uns heute eigentlich vorstellen? Was ist Ihre Tätigkeit denn da?
Also ich arbeite in der Gesundheitsprävention, insbesondere in Projekten, im Marketingbereich bin ich da sehr viel unterwegs. Wir haben zum Beispiel unser großes Projekt Deutschland bewegt sich und das ist halt eine Gesundheitsinitiative. Da versuche ich natürlich auch ganz viel meine Erfahrungen, die man über den Sport über die Jahre gesammelt hat, auch an weiterzugeben, insbesondere auch jetzt dieses betriebliche Gesundheitsmanagement. Da bin ich halt sehr viel unterwegs in Unternehmen, weil ich denke mal, gesunde Führung, gesunde Mitarbeiter ist ein ganz wichtiges Thema, dass man auch den Menschen die Möglichkeit gibt, am Arbeitsplatz halt auf ihre Gesundheit zu achten. Und ja, da bin ich bundesweit sehr viel unterwegs, bin eingespannt auch mit Vorträgen und ja, das ist eine neue Herausforderung. Das ist auch ein bisschen Wettkampf, sage ich jetzt mal, gerade wenn man so Vorträge vorbereiten muss und dann natürlich in die Vorträge geht. Man hat da natürlich auch schon einen Anspruch. Und klar kennen die Leute mich als Olympiasiegerin, aber man kann natürlich auch viele Parallelen schaffen, wie man das als Sportler auch geschafft hat, ständig motiviert zu sein, wie man aus Niederlagen herauskommt, wie man Leistung halt auch abrufen kann. über Zielsetzungen. Also da finden sich sehr viele Parallelen eigentlich aus meiner Karriere jetzt in die Unternehmen auch rein, ja, wie ein Unternehmen auch erfolgreich sein kann.
Sie haben gerade angesprochen, dass Sie da auch immer viel mit Kindern zu tun haben. Da muss ich gleich mal einhaken, denn ich habe neulich gerade ein Gespräch mit einem alten Sportlehrer von mir gehabt und der hat gesagt, es ist heutzutage so, dass 3/4 der Kinder nicht mal mehr in der Lage sind, eine Rolle vorwärts zu machen. Das ist ja wirklich eine eher sehr bedenkliche Entwicklung. Versuchen Sie da auch irgendwie gerade mit Ihrer ehemaligen, mit Ihrer Popularität als ehemalige Spitzensportlerin da irgendwie vielleicht so ein bisschen entgegenzuwirken und tatsächlich Kinder auch zur Leichtathletik oder zum Sport überhaupt zu treiben oder zu faszinieren?
Also ich habe auch zwei Projekte, die Grundschulsportfeste in meiner Heimatstadt. Wir haben es wirklich geschafft, dass alle Schulen eigentlich dort an diesem Sportfest teilnehmen. Und es sind schon ausgewählte Schüler, die dort schon teilnehmen dürfen. Die machen dann halt so einen Dreikampf mit einem Staffelspiel. Und wir sind auch stolz, dass wir auch eine Nachhaltigkeit da haben bei diesen Sportfesten. Es sind zwei, einmal das Land und einmal die Stadt Gera, also Zollenroda findet da statt und in Gera. Und wenn man die Kinder sieht in dem Alter, die bewegen sich eigentlich von allein. Man muss den Kindern nur die Möglichkeit geben, sich zu bewegen, also über Aktionen, wo man das natürlich fördert, wo man dann auch guckt, dass man halt Spaß vermittelt, Freude vermittelt. Und aber Sie haben auch das angesprochen, dass Kinder heute Defizite haben. Das haben auch sogar die guten Kinder, also die guten Kinder in dem Sinne, die jetzt vielleicht zweimal die Woche Sport machen, also die jetzt schon sportlich sich mehr bewegen als andere Kinder, die haben auch schon Defizite, weil einfach die Alltagsbewegung wegfällt bei vielen Kindern, die nicht mehr rausgehen. Die beschränkt sich ja auch im Prinzip im Verein das Training jetzt maximal auf, ich sage mal, 3 Stunden in der Woche. Also das heißt, dass sie zweimal in der Woche das machen, jeweils 1,5 Stunden und dann der Rest sitzen sie dann auch. Und das ist natürlich, wenn ich an meine Kindheit denke, wir waren immer draußen und wir wurden auch nicht gefahren mit dem Auto zur Schule. Wir waren ständig in Bewegung und wir saßen eigentlich viel wenig am Fernsehen oder am Computer. Und das ist natürlich ein Zeitalter jetzt, wo man da schon aufpassen muss. Man muss die Kinder sensibilisieren und vielleicht auch schon im Kindergarten anfangen, dass die Kinder spüren, es tut mir gut, wenn ich mich bewege. Und gerade jetzt auch, wenn die dann in die Pubertät kommen, wenn die Kraft dann noch dazukommt, dass die Kinder dann auch nicht alleine gelassen werden, dass man da auch Möglichkeiten findet, altersgerecht auch Bewegungsangebote findet. Und da hat die Schule natürlich Verantwortung, aber in erster Linie die Eltern auch Verantwortung, ihre Kinder auch gesund zu erziehen. Und Körpererziehung gehört halt einfach mit dazu. Also es erschreckt mich manchmal schon, weil man merkt es ja auch, das Leistungsniveau trifft es nach unten. Die Unternehmer oder Unternehmen sind unzufrieden, wenn die Kinder, Jugendlichen heutzutage Leistungsdruck bekommen, dass die dem nicht mehr standhalten können,
ja,
weil sie einfach nicht fit genug sind. Und das finde ich eigentlich schon ziemlich bedenklich.
Auf jeden Fall, also da kann ich mich nur anschließen. Da finde ich es natürlich umso besser, wenn ehemalige Spitzensportler, so wie Sie das natürlich zweifellos waren, da auch ein bisschen mit dran arbeiten, dass vielleicht die Kinder und Jugendlichen wieder mehr sich aktiv beteiligen. Ich möchte trotzdem nochmal auf Ihr Karriereende zurückkommen, Frau Drexler. Ihre Verabschiedung vom aktiven Sport war ja in Berlin beim ISTAF und 60.000 Leute waren damals da und haben quasi sozusagen an ihrem Karriereende da aktiv teilgenommen. Wenn ich das jetzt lese, wenn ich mich daran zurückerinnere, habe ich ja an sich schon eine Gänsehaut, obwohl ich weder dabei war, noch natürlich als aktiver Sportler daran teilgenommen habe. So eine Verabschiedung, das geht einem schon nah, vor allem wenn es dann auch noch quasi in der Heimat ist. Berlin-Thüringen ist ja kein so großer Weg.
Nein, Berlin ist sowieso immer eine Reise wert und vor allen Dingen die Wettkämpfe. Ich erinnere mich auch an Wettkämpfen schon zu DDR-Zeiten, ja, diesen Ludwig-Jahn-Stadion und natürlich jetzt der ISTAF Berlin jetzt in diesem großen Olympiastadion. Hat so tolle Wettkämpfe gemacht und da war schon eine besondere Atmosphäre und wenn man dann sich verabschiedet, da kriegt man auch einfach Gänsehaut. Dann kamen auch die ganzen Athleten im Anschluss zu mir und man glaubt eigentlich gar nicht, dass es vorbei ist. Das war ja immer mein Leben auch und auf einmal ist es vorbei und es ist, man hat auch schon ein bisschen, da Geschichte geschrieben, Sportgeschichte geschrieben und irgendwie will man es dann in dem Moment aber auch gar nicht so richtig wahrhaben. Das war ganz eigenartig, weil der Wettkampf selber, der war ja nicht mehr so interessant und war eher enttäuschend. Ich wollte natürlich gerne mit einem Knall vielleicht nochmal einen weiten Sprung haben, aber das war dann nicht, darum ging es auch nicht mehr. Ja. Aber das war ein ganz komisches Gefühl. Also es war wie ein bisschen sterben, glaube ich.
Sind Sie denn dann eigentlich dem Sport noch ein bisschen verbunden? Gehen Sie aktiv noch zu Turnieren oder zu Wettkämpfen oder gucken Sie sich zu Hause auf der Couch am Fernsehen an? Oder haben Sie mit dem Thema Weitsprung dann wirklich komplett abgeschlossen?
Nein, also man verfolgt es ja auch. Ich war ja, im Prinzip hatte ich ja alle Olympischen Spiele, außer, ja gut, Brasilien muss ich jetzt mal überlegen, war ich ja danach immer, ich war in Athen dort gewesen. Als Zuschauer habe ich schon die andere Seite kennengelernt und es war auch ein tolles Gefühl, einfach dabei zu sein, den anderen die Daumen zu drücken. Dann habe ich für Eurosport, hatte ich damals auch noch im Interviewraum, in der Presse habe ich die Interviews mitgeführt. Man ist immer hautnah mit den Athleten und die mich ja auch noch als Aktive kennenlernten. Dann hatte ich mal für das Schweizer Fernsehen was gemacht für eine WM, da war ich dann vor Ort. Ich bin eigentlich sehr oft noch vor Ort und ich freue mich natürlich, wenn ich viele Ehemalige dann auch noch treffe. Und es ist wie eine große Familie und ich bin ganz erfreut darüber, dass wir wieder ein paar Springerinnen haben, die, denke ich mal, eine Perspektive haben, auch um die 7 Meter. Also wir hatten ja die Sophien, so eine ganz junge, die ist letztes Jahr 7 Meter gesprungen und in diesem Jahr sind halt mehrere, die jetzt 6,90 gesprungen sind, die aber auch, wir haben 3 Deutsche, die um die 6,80 gesprungen sind und eine ganz junge, die ist gerade mal 19 Jahre alt und mit 6,90 Meter ziemlich beständig und ich sehe die auch von ihrem Fitnesszustand ziemlich schnell und ja, da passiert endlich mal wieder was und da freue ich mich, dass unsere Disziplin nach einem langen Loch eigentlich jetzt mal wieder in aller Munde ist auch, ne? Nicht nur der Männerweitsprung.
Genau, das ist übrigens gleich unser Thema. Wir wollen mit Heike Drechsler noch ein bisschen über die Weitsprungszene aktuell sprechen. Da gibt's ja einige ganz interessante Entwicklungen hier auf meinsportradio.de mit unserer Stunde mit Heike Drechsler.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. Täglich 21 Uhr auf meinsportradio.de.
Meinsportradio.de, eine Stunde mit Heike Drechsler in unserer Geschichte des Sports. Frau Drechsler, Sie haben als zweifache Olympiasiegerin, als mehrfache Weltmeisterin natürlich die Erfolgswelle geritten. Sie sind eine der erfolgreichsten Leichtathleten überhaupt, die wir in Deutschland, und da fassen wir natürlich die DDR einfach mal mit rein, die wir jemals hatten. Hat sich das für Sie auch bemerkbar gemacht, was Popularität, was Medieninteresse angeht, was vielleicht auch finanzielles Interesse von Sponsoren angeht?
Ja, ich meine, klar, es ist natürlich ein Unterschied. In der DDR gab es natürlich die Sponsoren. Das waren eher der Staat, der gefördert hat. Ne? Und es gab natürlich auch Prämien für Siege, aber die waren natürlich nicht in diesem Maße, wie das jetzt so stattfindet. Ne? Und Sponsoren waren für uns halt nach der Wende schon sehr wichtig. Also die ersten Sponsoren, die wir hatten, das waren natürlich auch Ausrüsterfirmen. Jetzt, da waren wir dankbar auch, weil den Sport muss man ja irgendwie finanzieren. Und wir haben auch überlegt, immer alles aus eigener Tasche bezahlt. Und wir waren in einer gewissen Weise natürlich auch abhängig jetzt. Die Trainingslager musste man bezahlen und man hat, wenn man im Kader war, Zuschüsse bekommen, aber die waren ja längst jetzt nicht so groß, dass es hätte hin und vorne gereicht. Und deswegen war ich schon froh über meine Leistung. Die Leistung spielt dann natürlich eine Rolle, erstmal die Aufmerksamkeit zu bekommen für Sponsoren. Und das war halt schon auch wichtig, dass man dann die Sponsoren hatte, die das Ganze auch mitfinanzierten. Also Ausrüstung gehört halt einfach dazu, ein guter Schuh, Spikes, das alles aus der private Tasche hätte bezahlen müssen, das wäre schon ziemlich teuer. Und so natürlich mit den Leistungen war das auch eine gewisse Anerkennung, die man natürlich bekommen hat, aber das war jetzt für mich nicht die klar alleinige Motivation, jetzt Geld zu verdienen, jetzt Das war natürlich schön, wenn man das am unterm Strich, wenn das alles gepasst hat, sage ich jetzt mal so.
Würden Sie sich denn als Profisportlerin bezeichnen, da rede ich jetzt vor allen Dingen über die Zeit nach der Wende, oder dann tatsächlich Amateursportlerin, weil Sie noch nebenbei quasi ja sich anderweitig beschäftigen mussten, damit quasi das finanzielle Überleben gesichert ist?
Ja, ich denke mal, wenn man im Spitzensport ist, ne, Amateur, Profi, das ist alles ziemlich eng zusammen und man muss schon in gewisser Weise eine Professionalität haben, um Leistung zu bringen. Das heißt, man hat einen gewissen Trainingsaufwand, den man betreibt. Aber für mich war immer wichtig, dass parallel halt die berufliche Ausbildung immer lief. Ne? Ja. War natürlich zu DDR-Zeiten vielleicht ein bisschen einfacher, als was das jetzt der Fall ist. Jetzt muss man halt gucken, dass man halt wirklich auch Förderungsmöglichkeiten bekommt, dass man halt guckt, wie kann ich meinen Sport halt finanzieren, dass man wirklich auch regelmäßig Einkommen hat und dass man natürlich dann auch weiß, wenn irgendwas passiert, jetzt Verletzungsgründen und ich kann meinen Sport mal nicht mehr ausüben, dass es danach auch weitergeht und gerade auch beruflich. Und keiner fragt danach, ob du Olympiasiegerin geworden bist, wenn du musst ja irgendwo von was muss man ja dann auch danach leben. Und das muss man sich halt, die Weichen muss man halt sehr früh stellen. Und ich habe halt immer geguckt, dass das halt auch parallel läuft neben meinem Sport und genauso von der Priorität natürlich wichtig ist. Und ich hatte wirklich einen guten Arbeitgeber jetzt mit der Barmer GEK, dass ich natürlich dann auch Freistellung hatte. Und ich konnte halt dann auch Trainingslager besuchen und konnte mich auf meinen Sport auch gut konzentrieren.
Wie kann man sich das denn überhaupt vorstellen, so den Tag im Leben einer Spitzenklasse Weitspringerin? Da wird ja mit Sicherheit das Training einen ganz, ganz großen Bereich einnehmen. Ich habe von Ruderern zum Beispiel gehört, die teilweise am Tag 8 Stunden oder 10 Stunden trainieren. Wie sieht denn das bei Leichtathleten aus? Weil ich kann mir vorstellen, dass irgendwann auch der Körper, die Knie nicht unendlich viel Training am Tag überleben können.
Natürlich von Sportart unterschiedlich. Die Kanuten, die Ruderer, die Schwimmer, die haben natürlich ein wahnsinniges Pensum an Umfängen auch. Und ich glaube, als Leichtathlet braucht man diese Umfänge jetzt in dem Sinne nicht. Ich erinnere mich so ein bisschen an DDR-Zeit, die mussten halt protokollieren. Also müssen wir genau aufschreiben, dass wir auf so eine 30-40-Stunden-Woche kommen.
Ja.
Und das war völlig idiotisch eigentlich, ne, weil die Funktionäre haben das ja natürlich, das war wie so, musste man abgeben, dann wurde das ausgewertet und dann hat man wieder die neuen Zielstellungen für das nächste Jahr bekommen, also diese Begründung so ungefähr, wenn wir euch da fördern, dann muss halt das genauso sein wie ein normaler Werktätige, der da halt seine 40-Stunden-Woche hat, so nach dem Motto. Aber da kann man sich ja auch tot trainieren. Und ich meine, für mich war wichtig, dass halt auch die Regenerationszeiten da sind, dass die Ausbildungszeiten jetzt auch vom Studium da waren. Das muss man natürlich alles irgendwo in seinen Trainingsplan mit aufnehmen.
Ja.
Und ich sage immer, weniger ist mehr. Wir haben in den jungen Jahren sehr viel Schwerpunkte gesetzt auf Technik. Und die Technik ist das A und O, gerade wenn man jung ist. Ne? Das braucht natürlich ein bisschen mehr Zeit. Aber wenn es dann in den Spitzenbereich geht, dann muss die Technik sitzen. Und dann hat man andere Schwerpunkte. Und dann muss man auch gucken, dass man die Regenerationszeiten auch hat. Dass man immer Belastung, Erholung wirklich im Wechsel hat. Und man kann da auch mal im Trainingslager 2 oder vielleicht auch mal 3-mal am Tag trainieren. Aber wie gesagt, bei uns war es maximal am Tag 1,5 bis 2 Stunden, aber dann wirklich auch sehr intensiv und der Nachmittag wurde dann eher benutzt für die Regeneration für Studiumsachen. Also das war dann, der Schwerpunkt war immer vormittags bei uns im Training. Außer wenn wir jetzt so Wettkämpfe hatten, wo vormittags schon die Post abging mit Qualifikation, da haben wir das natürlich auch dementsprechend trainiert. Aber das kann man eigentlich wirklich auch übers Jahr, so eine Jahresplanung, Monatsplanung, Tagesplanung, Wochenplanung, Tagesplanung kann man eigentlich ganz gut für sich organisieren.
Gab es in Ihrer langen Karriere mal so einen Moment, wo Sie gesagt haben, es nervt mich alles, es ödet mich an, immer dieser Rhythmus, Training, Regeneration und so weiter und so fort, mit der beruflichen Ausbildung nebenbei?
Man kannte ja nichts anderes. Ich bin ja da reingewachsen. Das war mein Leben auch irgendwo und es hat mir Spaß gemacht. Es hat mir Spaß gemacht, sagen wir mal, mich zu formen im Training. Natürlich gibt es im Training auch so Momente, zum Beispiel Kraft. Wenn wir Kraft Zirkeltraining hatten, ne, wo es Ausdauer und dann viel, wo man halt in sehr hohem Pulsbereich trainiert haben, dann das hab ich auch nicht so gerne gemacht. Ich wollte halt lieber immer Technik machen, springen. Ja, ich habe halt, wie gesagt, auch mal gerne Hochsprung gemacht oder mal Kugelstoßen, Speerwerfen. Die Langläufe habe ich auch gerne gemacht, aber wie gesagt, dieses Krafttraining, das gehört halt auch dazu. Und dieses Ausdauertraining jetzt, wenn wir halt so in den Ausdauerbereich, das war meist ja nach dem Urlaub, wo wir angefangen haben, Ausdauer zu trainieren. Das war ja alles Ausdauer, Schnelligkeitsausdauer, Sprungkraftausdauer, Kraftausdauer, das war dann alles etwas schwer. Ja. Aber wo es dann so Richtung, vielleicht lag es auch an dem Training, weil je intensiver das Training dann wurde, die Geschwindigkeiten schneller wurden, waren die Pausen natürlich auch größer und wir hatten öfters mal trainingsfrei. Vielleicht war das auch. Aber die Wettkampfzeit war auch die schönste Zeit, weil man dann natürlich erholt sein muss, wenn man so einen Wettkampf geht. Da hat man auch ein bisschen mehr Pause gehabt und konnte man ein bisschen mehr durchatmen. Aber wie gesagt, die Trainingslager haben mir einfach auch Spaß gemacht. Andere, vielleicht auch dazu zu gehören, auch mit anderen zusammen zu trainieren. Wir waren eine internationale Trainingsgruppe. Wir hatten eine Dänin, eine Russin bei uns drin. Also war immer irgendwie, waren wir immer so eine Trainingsgruppe von 10 Leuten in den Trainingslagern. Und war einfach immer toll. Also wir haben uns dann immer auch die Trainingslager verabredet, richtig. Wir haben viel in Südafrika waren wir auch, ja, wir waren aber viel, sehr viel in Lanzarote. Konnte ich natürlich meine Familie komplett mitnehmen, insbesondere meinen Sohn. Und da waren immer die Tschechen zu der Zeit, ne? Und dann, das war immer so eine tolle Gruppe. Und da haben wir natürlich trainiert und haben natürlich auch gefeiert. Wissen, ja, das gehört ja irgendwie dazu. Das ist einfach so dieses Leben, ja, manchmal ein bisschen Zigeunerleben, aber ich fand das toll.
Also auf jeden Fall schön zu hören, dass da sozusagen der Spaß neben dem Sport nicht zu kurz kommt. Ist vielleicht auch ein Anreiz jetzt für den einen oder anderen Hörer, seine Kinder vielleicht auch mal in Richtung Leichtathletik ein bisschen zu schicken. Es gibt jetzt ganz zum Abschluss des Interviews, wir sind nämlich schon kurz vor Schluss, noch ein Thema, worüber ich gerne mit Ihnen sprechen möchte, Frau Drexler. Und das ist der Sportler Markus Rehm. Im Weitsprung, das passt natürlich alles wunderbar. Im Juli ist der deutsche Meister geworden und ja, wie wir alle wissen, Beinprothese, das ist ja quasi so eine Art Sprungfeder und dann ist natürlich der öffentliche Aufschrei dann ganz massiv. Ich meine, das ist klar, der Mann kommt ja aus den Paralympics, also aus den paralympischen Sportarten. Was ist Ihre Meinung dazu? Darf so ein eigentlich benachteiligter, dann vielleicht auch nicht benachteiligter Sportler sich mit Sportlern messen, die halt über zwei gesunde Beine verfügen, oder sind Sie der Meinung, okay, Paralympics sind Paralympics und müssen auch so dann bleiben?
Ja, das ist halt eine Riesendiskussion. Ich war ja auch schon vor Bremen da mit den Wojtek Szücs zum Beispiel. Die ja auch bei meinem Trainer. Oder die Katharina Pader-Billen. Und ja, das ist, ich meine, Hut ab natürlich für den Leistung, auch diese Leistungsentwicklung. Aber der Verband muss da, denke ich mal, im Vorfeld auch klärend sein, ne? Dass es nicht zum Nachteil von einem Athleten dann wird, ne? Und ich finde es schade jetzt für den Athleten, dass er jetzt auch nicht startet, aber das ist natürlich auch ganz schwierig, weil es kommen sicherlich auch viele. Ich weiß, die Katharina Pader-Billen, die ist 2000 zum Beispiel Olympiasiegerin geworden. Mhm. Da gab es dann immer noch den Wettbewerb, so wer am weitesten springt, der gewinnt auch. Und dann gab es danach ein Punktesystem, ne? Und da hat sie selber gesagt, auch die Katharina Pader-Billen, dass sie damit, es macht keinen Spaß mehr und so, weil man, das sind halt unterschiedliche Handicaps, die dann mitstarten, ja. und eine unterschiedliche Punktebewertung. Also es ist für den Zuschauer überhaupt nicht mehr nachvollziehbar, ist der Gewinn derjenige, der jetzt am weitesten springt. Ja, und wenn er dann halt nicht gewinnt, ein anderer gewinnt, weil er halt ein anderes Handicap hat. Also es ist ganz, ganz schwierig und ich denke, es gibt natürlich immer Ausnahmen, auch wieder Bremen. Ich meine, 8,24 bei den Meisterschaften, toller Sprung. Aber der Verband muss, bin ich der Meinung, und hat sich halt in den vergangenen Jahren immer zurückgehalten, eine klare Position beziehen, was auch vielleicht auch mal in eine Untersuchung zu gehen, wenn jetzt einer eine Beinprothese hat. Aber dann muss es untersucht werden, gibt es denn Vorteile oder Nachteile? Der hat ja nichts gemacht, ne? Und hat, ich meine, ich fand es toll, dass er jetzt bei den deutschen Meisterschaften gestartet ist, ne? Aber es ist klar, dass der europäische Verband und der internationale Verband natürlich knallhart reagiert darauf. Und das ist natürlich auch nicht schön jetzt für den Athleten. Also die müssen sich damit auseinandersetzen und müssen da einfach mal eine Linie reinbringen, weil für den Athleten ist es schlecht. Ja, er trainiert ja auch hart dafür, und um solche Leistungen am Ende zu bringen. Und dann muss man halt im Vorfeld halt mal eine Untersuchung machen und um da halt einfach eine Klarheit zu bekommen. Aber meine Inklusion hin und her, ich weiß nicht, ich denke mal, wenn man da einmal vielleicht die Tür öffnet, dann kommen halt andere vielleicht dann noch. Ne? Dann ist es halt ein Fass ohne Boden, sage ich jetzt mal. Aber da, die Entscheidung, da muss, das, klar, es ist eine politische Entscheidung, und der Verband muss einfach da eine Position beziehen und muss da vielleicht auch mal in Untersuchung gehen, weil die haben das Thema regelrecht verdrängt in den letzten Jahren.
Ja, irgendwie so ein bisschen totgeschwiegen. Das ist genau das Problem, was Sie da gerade ansprechen, was jetzt wahrscheinlich dann auch zu diesem großen Nachteil oder auf jeden Fall zu dieser Entscheidung zum Leidwesen des Sportlers geführt hat. Es ist ein bisschen heikles Thema auf jeden Fall. Ich möchte mich jetzt aber trotzdem in diesem Sinne erstmal von Ihnen verabschieden, Frau Drexler, denn unsere Interviewzeit ist schon wieder rum. Es ist wieder wie im Fluge vergangen. Die letzte Frage, mit der ich das jetzt alles abschließen möchte, in Ihrer langen Karriere mit diesen vielen Höhepunkten, was war Ihr Moment, wo Sie bis heute sagen, das war der mit Abstand schönste Tag oder die schönste Stunde in meinem ganzen Sportlerleben?
Oh, das ist natürlich schwierig. Ich glaube, der erste Erfolg 1983 bei den Weltmeisterschaften in Helsinki, weil ich da wahnsinnig Angst hatte, Angst zu versagen in der großen damaligen DDR-Mannschaft. Und der letzte Erfolg war Sydney 2000, ja. weil es unerwartet kam und ich auch mich selbst mal überrascht habe, was alles möglich ist, wenn man natürlich gesund ist, ne, und Alter schützt vor Leistung nicht. Das war diese Emotion und dieses die Atmosphäre. Ich glaube, da bin ich zum ersten Mal so richtig angekommen, da, also auch von den, konnte mich so richtig mal auch rauslassen. Also dieses Freuen auch. Ich glaube, ich war noch nie so entspannt nach einem Wettkampf wie da.
Dann hat es doch auf jeden Fall sein Ziel damals nicht verfehlt. Frau Drexler, ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit, wünsche Ihnen natürlich noch sehr viel Glück mit Ihren weiteren Projekten und gratuliere Ihnen natürlich auch nochmal zu Ihrer herausragenden sportlichen Karriere. Das war eine Stunde mit Heike Drexler, die Geschichte des Sports auf meinsportradio.de. Wir hören uns in der nächsten Woche mit Sicherheit wieder.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.